Ja, nach langer Zeit habe ich wieder die Gelegenheit, einen Podcast mit einem interessanten Menschen aus Köln aufzunehmen. Ich freue mich heute, dass Axel Molinski hier ist. Hallo Axel.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ich glaube, wir haben uns eine Menge zu erzählen. Wir haben ja einige Schnittmengen in unserem jetzigen Leben. Du hauptberuflich und ich mehr ehrenamtlich. Und unser gemeinsames Thema ist die Volksbühne in Köln. Erstmal vielleicht, Axel, die Frage, wer ist Axel Molinski?
Axel Molinski ist nicht aus Köln, sondern wohnt in Köln seit mittlerweile über 40 Jahren. Ich bin aus dem Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund aufgewachsen, durch Studium nach Köln gekommen und in Köln geblieben. Eigentlich eine relativ klassische Entwicklung, eine klassische Geschichte. Ich glaube, die meisten Kölner, mit denen wir im Umfeld zu tun haben, sind nicht unbedingt echte Kölner, wollen es auch so sein. Manche verbergen aber, dass sie nicht aus Köln sind. Manche geben vor, dass sie aus Köln sind. Ist es auch egal. Ich arbeite, wohne und lebe mit der Familie in Köln und bin auch stolz, ein Kölner zu sein, auch mit allen Nachteilen, die diese Stadt so zu bieten hat.
Da kommen wir vielleicht noch zu, vielleicht auch aus dem beruflichen Feld jetzt, haben wir einiges zu sagen. Danke dafür, da haben wir einiges gemeinsam, weil ich ja auch kein Kölner bin. Ich verhehle das aber nicht, aber ich bin auch seit 25 Jahren stolz, auf in dieser Stadt wohnen zu dürfen, wobei ich jetzt ja ein zweites Standbein in Italien habe, was auch nicht schlecht ist. Insofern, glaube ich, geht's uns beiden mit dieser Stadt ganz gut und mit den Menschen, die wir hier kennengelernt haben. Im Beruf bist du im Moment hauptamtlich einer der beiden Geschäftsführer der Volksbühne Köln. Die Volksbühne Köln ist auf der einen Seite ein Verein, das ist jetzt nicht der Bereich, den du vertrittst, sondern du vertrittst das Haus, die Volksbühne. Das haben ja bis vor 10 Jahren die Kölnerinnen und Kölner als Milowitsch-Theater gekannt. Das war ein ziemlicher Bruch für viele, dass da plötzlich Volksbühne drüber stand. Oder wie hast du das wahrgenommen?
Das ist richtig so von der Geschichte. Wir beschäftigen uns auch sehr intensiv mit der Geschichte dieses Hauses. Erbaut 1905, eines der wenigen Gebäude auf der Höhe der Aachener Straße, die fast unversehrt die Kriege überstanden haben. Das Gebäude war ursprünglich das Ballhaus der Kölner Oper, die jahrzehntelang am Rudolfplatz stand, da wo jetzt mittlerweile ein Hotel ist. Damals ist entschieden worden, die Oper abzureißen. Wahrscheinlich, um nicht ein ähnliches Szenario zu erleben, was wir jetzt in Köln erleben.
Genau, ja.
Dann ist dieses Haus in den 30er Jahren an die Theaterdynastie, damals war es noch keine Theaterdynastie, sondern eine Theaterfamilie Milowitsch übergegangen, die das viele Jahrzehnte bespielt haben, auch nach dem Krieg direkt bespielt haben. Das ist vielleicht auch nochmal ein inhaltliches Thema zu unserem Haus im Moment. Dann gab es den Generationswechsel zweimal von Peter Milowitsch, ja, in der Tat Peter Milowitsch, weil der Vater von Willi Milowitsch, ich glaube, wenn man heutzutage von Milowitsch spricht, denkt man an Willi Milowitsch. Auch der hieß Peter. Und dann ist es 1999 wieder im Generationswechsel an den Peter Milowitsch Junior übergegangen, der es dann bis 2015 betrieben hat als produzierendes Theater. Und wir haben relativ schnell eine Gruppe gebildet, anfangs der 10er Jahre, weil es absehbar war, dass der Peter Milowitsch es nicht mehr sehr lange machen wird, nicht persönlich, sondern mit seinem Theater, da er auch keine Nachfolger hatte, sodass diese Tradition gebrochen werden musste. Und diese Gruppe, der ich damals schon angehörte, hat sich zur Aufgabe gemacht, dieses Haus, dieses Kulturhaus in der Aachener Straße 5, übrigens das sogenannte Koloniehaus, der Kultur für die Kultur zu bewahren und daraus nicht zum Beispiel einen Supermarkt, ein Hotel oder eine Großraumbäckerei zu machen.
Es war immer im Besitz, soweit ich weiß, des Vereins Volksbühne. Das heißt, alles, was du jetzt sagtest, war gepachtet oder bespielt, aber Eigentum war dann immer die Volksbühne.
Das ist nicht ganz richtig. Mhm. Am Anfang gehörte dieses Haus auch erbaut worden von einer anderen Kölner Dynastie. Das ist die Brauereifamilie Sünner. Dann hat es in den 60er Jahren durch mir nicht ganz klare Verhältnisse oder Situationen die Gewerkschaft übernommen. Und somit ist es an den Verein Freie Volksbühne, ein gewerkschaftsnaher Verein gegangen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bevölkerung in den Großstädten mit vergünstigten Tickets an die Kultur zu führen.
Ja.
Aber es war entgegen einer Kölner Mehr. Dieses Theater hat nie der Familie Milovic gehört. Auch die haben es immer gepachtet.
Richtig. Und jetzt seit ungefähr 10 Jahren, also roundabout, machst du das als Hauptgeschäftsführer, also einer der beiden Geschäftsführer, bespielst dieses Haus und hast in diesen 10 Jahren ja schon einige nicht selbstverschuldete Krisen mit managen müssen. Unter anderem Corona.
Unter anderem Corona. Aber ich glaube, dieses Haus wird immer eine Krise sein. Ein denkmalgeschütztes Gebäude mit so vielen Einschränkungen ist dermaßen reparatur- und wartungsanfällig. Da wird es immer kleinere Krisen geben. Aber du hast völlig recht. Wir haben 2015 übernommen. Da fing die erste Krise an, weil wir gar nicht gewusst haben, was wir übernehmen. Es war und ist und bleibt hoffentlich nicht mehr allzu lange ein Fass ohne Boden. Es ist immer was zu reparieren, immer was instand zu setzen. Das war so die erste Krise, als uns das klar wurde, was haben wir uns da eigentlich angetan. Dann sind wir 16, 17 relativ schnell ans Netz gekommen, hatten in der Planung für die kommenden Jahre ab 2015 uns die Spielzeiten mit dem damals noch existierenden Ensemble von Peter Milovic zu teilen, dass er die Zeit von Oktober bis März bespielt und wir die andere Zeit. Dann kam in der Tat eine der nächsten Krisen. Peter Milovic hat von jetzt auf gleich aufgehört. Da gab es Unstimmigkeiten mit dem WDR, die jahrzehntelang noch unter seinem Vater Willi Milovic die Produktion gefördert und auch finanziert haben. Die sind ausgestiegen aus dieser Vereinbarung. Somit hatten wir von jetzt auf gleich 2016, 2017 nicht 200 Tage zu bespielen, sondern 350 Tage.
Ja, das ist eine Menge Holz dann dabei. Aber das, ich habe ja in der Zeit auch schon dann aktiv da mitgemacht und habe das so mit erfahren, was ihr da leistet. Corona haben wir gerade schon angesprochen. Und ich weiß nicht, wann das anfing, aber da gab es ja dann noch diese ganze Geschichte, die um die Klagen gegen das Haus liefen. Und die sind das müssen wir vielleicht ein bisschen länger erklären, was es da geht, weil die Entscheidung, ich nehme es mal vorweg, zum jetzigen Zeitpunkt hat die Volksbühne mit allem Recht bekommen und wir haben hier wirklich ein Urteil nach langer Zeit und nach viel Geld erkämpft, das für das Haus eine Zukunft ermöglicht. Und was viele nicht wissen, aber vielleicht, was wir heute auch mal nochmal deutlich machen sollen, wenn dieses Urteil anders ausgefallen wäre, hätte das bundesweit eine Veränderung der Kulturszene in Deutschland bewirkt. Aber das solltest du vielleicht ein bisschen näher erklären. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das mal aufdröseln.
Ja, das ist die nächste Krise. Da müssen wir in der Tat ein bisschen ausholen. Hängt aber auch damit zusammen mit dem Übergang vom Volkstheater Milovic zu Volksbühne am Rudolfplatz.
Mit einem anderen Programm, oder?
Mit einer anderen Programmstruktur. Wie gerade schon gesagt, Milovic war ein, ich will nicht sagen Auslaufmodell, aber die letzten Jahre waren schwer für den Peter. Das hat wahrscheinlich auch noch seinen Entschluss, etwas früher als geplant aufzuhören, bekräftigt. Ja. Er hat nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 5, 6 Monate gespielt. Und wir haben das Haus als Ganzjahresherausforderung gesehen. Das heißt, somit haben wir auch eine andere Programmstruktur. Wir haben kein eigenes Theater, das wir produzieren, sondern wir sind eine reine Gastspielbühne. Das heißt, nicht jeder, aber jedes gute Programm kann mit uns ins Geschäft kommen für einen Termin, für 10 Termine, für 100 Termine. Das ist völlig egal. Das geht bei uns natürlich durch einen inhaltlichen, kulturellen, künstlerischen Filter, auch durch einen Wirtschaftsfilter. Das heißt, wenn wir neue Kunden und Veranstalter haben, müssen wir uns das auch genau unter diesem Aspekt ansehen. Damit fahren wir aber bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen sehr gut. Ich will sagen, das Haus war fortan ein Ganzjahresbetrieb mit einer anderen Programmstruktur. Das kommt dazu. Das Volkstheater Milovic war von Haus aus ein Sprechtheater, hatte somit ganz andere Emissionswerte als ein Mehrspartenhaus, obwohl man sagen muss, dass seit den 60er Jahren gab es die Tradition, dass die kölschen Karnevalsbands im März, April, Mai dort ihre legendären Konzerte gehabt haben, teilweise 70, 80 Termine im Jahr. Auch die waren wirklich sehr laut. Das ging auch deutlich nach 22 Uhr, bis nach 22 Uhr. So, und wir haben dann diesen Bauantrag gestellt. Bauantrag ist ein juristischer, vielleicht irreführender Begriff zur Betriebsgenehmigung gestellt. Und haben unser Mehrspartenprogramm vorgestellt, auch mit Theater, mit Kabarett, mit Comedy, mit Literatur, aber auch mit Seminaren und was es alles gibt. Auch mit modernen Formaten wie Poetry Slams und diese Sachen.
Also ein zeitgemäßes, breit gefächertes Programm, genau, für alle Zielgruppen in einer Stadt wie Köln.
Weil wir auch mittlerweile von der Struktur und von der Technik die Möglichkeiten hatten. Wir haben das Theater blank übernommen. Das heißt, es war keine vernünftige Beschallungsanlage, nur eine sehr reduzierte Lichtanlage im Haus, keine Videoanlage, keine Klimaanlage, nichts. Das ist komplett ertüchtigt worden in einem fast zweijährigen Prozess, über zwei Sommer gehenden Prozess, sodass wir auch die Möglichkeit hatten, das so zu bespielen. Das war auch unser Auftrag, den wir uns selber gegeben haben. Und dazu haben wir dann den entsprechenden Bauantrag bei der Stadt Köln gestellt und der ist genehmigt worden. Das war 2018. Friede, Freude, Eierkuchen, wunderbar. Wir hatten die ein oder andere Nuss zu knacken, weil die Spielmöglichkeiten in Analogie zu der TA Lärm, das ist ein Lärmemissionsgesetz, das professionelle Dinge bedient, im Gegensatz zum Freizeitlärmerlass, da kommen wir gleich noch zu sprechen. So, davon hat der Nachbar Wind bekommen, fühlte sich gestört, aber ich glaube, er fühlte sich grundsätzlich gestört. Er fühlt sich auch durch viele andere Dinge gestört, durch den Kindergarten in der Nachbarschaft, durch ein Restaurant in der Nachbarschaft. Das ist so.
Moment mal, der wohnt mitten in Köln, in der Innenstadt, was du gerade gesagt hast. Ne?
Das ist so der Bürger, der gerne nach vorne in der Innenstadt wohnt und nach hinten zur Eifel.
Okay.
Und das ist sehr schwer zu realisieren. Der hat gegen unsere Betriebserlaubnis geklagt. Parallel, und jetzt wird's ein bisschen verworren, hat er sein Haus, seine Wohnung umgebaut, hat eine alte Druckerei dazu genommen und dafür auch eine Baugenehmigung erhalten. Diese Baugenehmigung ist durch ein, weiß nicht wer schuld ist, ist auch egal, hat er zwei Wochen bevor unsere Baugenehmigung aktiv wurde, bekommen. Und das war Gegenstand der Klage, das war auch Gegenstand der Prozesstätigkeit.
Und Beklagter war die Stadt Köln.
War die Stadt Köln als Aussteller dieser Betriebsbauerlaubnisse. So, dann war es ein Riesen hin und her. Anwälte wurden konsultiert. Dann gab es ein erstes Verfahren vor dem Amtsgericht Köln. Und zur Verwunderung aller, ich glaube auch zur Verwunderung des Nachbarn, der damals noch obsiegt hat, ist dem Recht gegeben worden. Das heißt, uns ist die Betriebserlaubnis in Analogie zu der TA Lärm, die Stadt Köln uns ausgestellt hat, genommen worden.
Das wäre das Ende des Theaters gewesen.
Das wäre nicht nur das Ende des Theaters gewesen, das wäre gegebenenfalls das Ende vieler Kulturbetriebe in deutschen Innenstädten gewesen. Deswegen hat das auch eine etwas höhere Aufmerksamkeit in Köln bekommen. Aber es war so, es gibt in diesem Urteil gab es einen legendären Satz des Vorsitzenden Richters, das mag so sein Kulturgefühl ausdrücken. Er hat gesagt, um das alles zu rechtfertigen, was er da anstellt, ja, ich muss doch nicht ins Theater gehen, wenn ich Musik hören will. Ich glaube, das ist eine sehr antiquierte Kulturvorstellung. Nichtsdestotrotz, wir haben komplett verloren diesen Prozess.
Aber nicht aufgegeben.
Das heißt, wir mussten und wollten und fühlten uns auch der Szene gegenüber verpflichtet, nochmal tief in die Tasche zu greifen, haben Berufung eingesetzt in der nächsthöheren Instanz beim Oberverwaltungsgericht Münster. Oberverwaltungsgericht in Münster. Es ging hin und her, neue Gutachten angestellt, wieder Rechtsmittel und Verstärkeranlage, Tonanlage nochmal justiert, dass wir da wirklich überall im grünen Bereich sind. Und seit der ersten Betriebsgenehmigung enden unsere Veranstaltungen auch strikt um 22 Uhr. Also wir sind nirgendwo angreifbar gewesen. Naja, und dann war im Juni 2024 das Revisionsverfahren vom Oberverwaltungsgericht in Münster. Dabei gab es noch eine Nebenklage gegen die Baugenehmigung vom streitenden Nachbarn. Da ist jedenfalls alles für uns, in Klammern für die Stadt Köln, entschieden worden. Das heißt, wir können unsere Tätigkeiten gemäß der 2018 erteilten Betriebserlaubnis vollumfänglich ausfüllen. Wir achten auch grundsätzlich die Nachbarschaft. Auf einem anderen Zweig dieses Verfahrenmarathons, kann man fast sagen, ist festgestellt worden, dass die Baugenehmigung für den Nachbarn nicht rechtens ist. Das heißt, er hat im Glashaus gesessen und mit Steinen geworfen. Juristisch gesehen wohnt er jetzt in einem Nullum. Er darf da gar nicht wohnen, er durfte das gar nicht umbauen, so wie er es umgebaut hat. Das ist natürlich auch nicht gut für die Stadt Köln gewesen. So. Dann ging es weiter.
Ja.
Dann ging es weiter. Er hat natürlich, ich will nicht sagen, wir triumphieren, weil wir gewonnen haben, sondern hier hat, glaube ich, wirklich die Vernunft gewonnen und die Szene gewonnen. Wir haben ein bisschen was für die Szene getan, viel für die Kölner getan. Er stand dann da mit einem ziemlich vernichtenden Urteil und hat sich dann so entschlossen, das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angerufen.
Also die höchste Instanz.
Die höchste Instanz, die wir in Deutschland haben. Weil das Oberverwaltungsgericht in Münster keine Revision zugelassen haben. Und in unserem Rechtssystem kann man ja immer die nächsthöhere Instanz anrufen. Das hat er gemacht, wahrscheinlich letzte Möglichkeit. Das hat wiederum ein Jahr gedauert. Wieder viele Schriftsätze von den Anwälten. Und gerade vor 4 Wochen haben wir die Mitteilung aus Leipzig bekommen, dass seiner Beschwerde nicht nachgegeben wird. Das heißt, dieser Fall wird gar nicht mehr verhandelt. Sondern jetzt ist das für uns
erledigt.
Das für uns erstrittene Urteil aus Münster ist jetzt endgültig sattelfest und bestätigt.
Danke, dass du das einmal so ausführlich gemacht hast, weil das ist ja auch ein Thema, was nicht nur die Volksbühne betrifft. Das betrifft ja die gesamte Kulturszene. Wir erleben sowas ja im Moment im belgischen Viertel, am Brüsseler Platz. Diese ganze
Tanzbrunnen in Köln seit 20 Jahren.
Alles Mögliche, da wo Kultur stattfindet, hat sie Schwierigkeiten heute. Und ich meine, das ist etwas, wo wir uns als Gesamtgesellschaft, Stadtgesellschaft sicherlich mal Gedanken drüber machen müssen. Wollen wir eine Kulturvielfalt in der Stadt? Wollen wir dieses, was auch, wie viele Zuschauer hat die Volksbühne im Jahr?
Also wir haben eine Kapazität von 400. Wir sind ziemlich nah direkt nach Corona wieder an die vor Corona geschaffene Vollauslastung mit über 300 Veranstaltungen und 100.000 Zuschauern gekommen.
So, das sind Menschen, die wollen Kultur erleben, die geben dafür Geld, die genießen das, die entspannen von ihrem Alter, und das gilt ja für viele andere Theater und andere Spielstätten in Köln genauso. Das heißt also, da haben wir wirklich etwas für die Szene mitgetan durch die Beharrlichkeit, das weiterzumachen. Man hätte ja auch die Entscheidung treffen können, nach Münster zu sagen, das war's.
Nach Köln, nach dem
ersten Urteil. So, also von daher.
Nach Münster hätten wir gern gesagt, das war's.
Gut, dann wäre ich verherrlich gewesen, ja. Nein, aber danke dafür, dass du das nochmal so ausführlich erklärt hast, weil ich glaube, das ist nicht im Bewusstsein der Menschen so angekommen. Das wird so hingenommen, da waren ein paar Presseartikel, die Rolle der Stadt Köln, die wollen wir jetzt hier nicht ausführen, das hätte man sich am Anfang vielleicht auch anders vorgestellt, im Laufe der Verfahrens ist, glaube ich, besser geworden. Aber das ist so ein typisches Ding, wo Menschen Verantwortung übernommen haben für andere und zum Glück eine Entscheidung getroffen haben für die Gesamtheit. Da haben wir ja keinen persönlichen Vorteil von. Man hätte es ja auch nachlassen können. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Sache. Das war eine der größten Krisen nach Corona. Ja, und dann diese, du hast es eben schon mal angedeutet, das völlig neue Programm auch.
Ja, aber vielleicht doch noch mal kurz auf Corona zurückzukommen. Nicht, weil ich auch diese Krise erwähnen will. Deswegen heißt es ja Pandemie. Aber hier hat man genau auch den Umkehrschluss gesehen, wie wichtig Kultur ist. Die Kulturschaffenden sind zuerst aufgestanden und haben gesagt, so, wir machen weiter. Wir waren das erste Haus 2020 nach der ersten Corona-Welle, die eine Genehmigung zum Wiederbespielen bekommen hat, damals mit 80 Zuschauern. Das muss man sich mal vorstellen, 400er Haus, 80 Zuschauer, und diese Bestimmungen wurden 3-4 Mal die Woche geändert. Das heißt, wir wussten heute nicht, wie viel Zuschauer wir übermorgen reinlassen können. Und da gab es einen unglaublichen Zusammenhalt dieser Kulturszene. Mhm. Heißt aber auch im Gegensatz, wie wichtig die Kultur gerade in solchen Momenten
Richtig.
Ist.
Genau, sie hält dann den Kid zusammen, ne?
Ja, absolut.
Und da muss man ja halt auch Luft zum Atmen geben.
Ja, ganz genau.
Also ich glaube, aus Corona können wir vieles nochmal in Ruhe überlegen, was man hätte anders machen können. Aber in der Zeit war es eben halt auch schwierig dann, weil keiner von uns wusste, was so eine Pandemie bedeutet. Und viele andere, auch so in Gastronomiebetriebe, sind ja daran kaputt gegangen. Und so langsam kriegen wir ein bisschen wieder, ein bisschen was unter die Füße, dass es langsam wieder losgeht.
Aber teilweise... Jede Krise, und davon habe ich jetzt nur genug berichtet, hat auch was Gutes.
Genau.
Der Markt reinigt sich, man bekommt ein anderes Bewusstsein, man lernt Dinge, die vorher selbstverständlich waren, zu schätzen. Also wir haben auch sehr viel Positives mitgenommen.
Das kann ich unterschreiben. Ich stelle mir immer nur gleichzeitig die Frage, wie lange hält das vor?
Ja.
Also bewusste Menschen, glaube ich, lernen daraus. Aber viele andere haben das auch schon wieder verdrängt und haben das beiseite gepackt. Aber das ist gut, wir haben jetzt aber wirklich über Krisen, das war notwendig. Weil man muss ja auch, wenn man so einen Kulturbetrieb leitet, hat man eben mit vielen Veränderungen und Problemen zu tun. Ich würde gerne nochmal zu diesem Programm kommen. Du hast gesagt, wir haben keine eigene Truppe. Ich sag wir, weil ich auch in der Veranstaltergemeinschaft ja ein bisschen mithelfe. Aber diese ganzen Kulturevents, die da hinkommen, das sind ja Highlights auch für Köln geworden. Wir haben ja, du hast verschiedene Theater geholt, du hast das Schmidt-Theater aus Hamburg nach Köln geholt. Vielleicht kannst du mal zu diesen Highlights ein bisschen was sagen oder die Produktionen, die jetzt auch schon sehr erfolgreich laufen und auch wiederkommen. Und
also wir verstehen uns schwerpunktmäßig als Haus der kölschen und der rheinischen Kultur. Das muss nicht heißen, dass es im Dialekt ist. Auch das gibt's. Es gibt ganz hervorragende Halbamateur oder Halbprofis, muss man sagen, mittlerweile Halbprofi-Gruppen, die regelmäßig bei uns spielen. Also wir wollen das, was wir im Namen tragen, Volksbühne am Rudolfplatz, auch in der Tat bedienen. Worauf wir großen Wert legen, und es gelingt uns auch nicht durchgehend, durchgehend geht gar nicht, dass wir bei uns im Haus Programme zeigen, die in Köln und Umgebung nur bei uns zu sehen sind. Es gibt viele Produktionen, die spielen da, jetzt mal etwas abwertend gesagt, wo eine Steckdose ist. Auch solche Programme bedienen wir natürlich, weil wir dadurch wieder Publikum ins Haus ziehen, die auf andere Sachen aufmerksam werden. Aber wir sehen uns schon, dass wir einen Unique Selling Point bedienen, dass es die Dinge, die man bei uns sieht, in der Regel in Köln auch nur bei uns zu sehen sind. Da gilt es auch, gemeinsam mit dem Veranstalter Publikum aufzubauen, Publikum zu erobern. Aber was viel schwieriger ist, das Publikum zu halten. Und es gibt auch einen ganz interessanten Mitnahmeeffekt. Er lässt sich ganz einfach an Vorverkaufszahlen ablesen. Wenn wir an 2-3 Tagen in einer Woche ein Programm aus einer gewissen, klar definierten Sparte haben und bei uns im Foyer hängen der Reihe nach die Plakate der kommenden Veranstaltungen, da merken wir genau am Seismographen, wie der Vorverkauf sich genau schwerpunktmäßig auf dieses Format auslebt, was wir im Moment gezeigt haben. Das ist ein ganz wichtiger Mitnahmeeffekt. Und nirgendwo, man kann ja über soziale Medien und die neuen und neuesten Werbemaßnahmen denken, wie man will, die sicherlich notwendig sind, aber auch in Kombination mit den klassischen Werbemaßnahmen. Aber die größte Werbekraft hat noch immer der Besuch im Theater. Weil nirgendwo wird der Besucher so emotional angesprochen wie im Theater selber. Wenn du ein Flugblatt, ein Programmheft irgendwie in der Hand hast und siehst, das ist da, das könnte mich ja interessieren, aber du vergisst es wieder schnell. Aber wenn du im Theater bist, siehst dieses Plakat, bist in diesem Theater und denkst, ja, da möchte ich hin, das möchte ich gerne sehen.
Ja, vielleicht kannst du so ein paar Namen jetzt mal sagen an Sachen, die vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen haben dann ein Aha-Erlebnis, was jetzt in den letzten 3-4 Jahren an großen Stücken hier gelaufen ist. Ich habe das Schmidt-Theater gerade angesprochen.
Schmidt-Theater, das ist am Rande, am zeitlichen Ende jetzt der großen Stücke. Ja, es gibt diese einzelnen Dinge, die immer bei uns spielen, aber auch wir haben...
Dieses englische Theater.
Ja, wir haben 2019 angefangen, auch mit längeren Serien zu spielen. Da war ein Gastspiel mit einem englischsprachigen Titel aus der Schweiz, The Show Must Go Wrong, kannte
Wahnsinn.
kein Mensch. Das war damals vor Corona, weil ich muss noch unheimlich viel Mut gehabt haben, das für 4 Wochen zu verpflichten. Alle haben gesagt, naja gut, wenn das Jahr bis dahin gut war und die zweite Hälfte des Jahres auch gut wird, dann kann man ja sich so einen Reinfall im Sommer auch mal erlauben. Und es war genau das Gegenteil. Das hat einen wahren Hype ausgelöst. Kein Mensch kannte das Stück, kein Mensch kannte die Truppe. Aber wie sagt man so schön und wie ist es auch im Fußball gebräuchlich, wir haben da genau das Momentum getroffen. Genau zur richtigen Zeit, was auf den Markt gebracht. Das war wunderbar. Das war so die Geburtsstunde dieser Longrunner, wie wir es nennen. Dass nicht eine Gruppe für eine Woche, Wochenende oder 10 Tage kommt, sondern über einen längeren Zeitraum. Und par excellence, auch mit einer etwas anderen Geschichte im Hintergrund, ist das ja dann von dem ersten Köln-Musical Himmel und Kölle umgesetzt worden. Hier sind wir wieder bei der Corona-Zeit. Das ist produziert worden zur Corona-Zeit. Keiner wusste, was auf uns zukommt. Keiner wusste, wann kann die Premiere, mit wie vielen Menschen gespielt werden. Und das ist eine Produktion, die ist so 2016, 2017 angetragen worden von 2 der renommiertesten Kölner Autoren, beides Grimme-Preisträger, Moritz Netenjakob und Dietmar Jakobs, sind zu uns gekommen. Wir hatten immer einen Traum für dieses Theater. Viele werden immer noch Milowitsch-Theater sagen, ein Stück über Köln zu schreiben. Und da es sehr breitenspezifisch sein soll, wird es auch ein Musical sein. Ja, haben wir uns das angehört. Also was aus der Ecke kommt, das muss schon gut sein. Sehr aufwendig mit Live-Musik und tollem Bühnenbild und. Ja, haben wir uns angehört. Dann und dann können wir darüber sprechen. Dann können wir einen längeren Slot schaffen. Aber der letzte Satz bei diesem ersten Termin hat uns dann wirklich so überzeugt, dass wir gesagt haben, wir machen das. Erst war die inhaltliche Überzeugung und dann haben die beiden Autoren gesagt, wir haben auch jemand, der das bezahlt.
Gut, das öffnet Türen.
Es ist dann so gemacht worden. Es war nach Corona die erste Serie, natürlich eingeschränkt durch Besucherbeschränkungen. Nach Corona dann die zweite Serie. Mit mittlerweile 435 Shows, mit 140.000 Zuschauern. Hier muss man natürlich bedenken, dass in den ersten Staffeln mit 80, 90, 100 nur sehr reduziert gespielt werden konnte. Und jetzt im Herbst fangen wir mit der dritten Staffel an, wieder über einen längeren Zeitraum, etwas reduziert der Zeitraum. Auch die Wochenfrequenz ist von Donnerstag bis Sonntag etwas reduziert, weil wir auch, wie vorhin schon gesagt, unser Volksbühne am Rudolfplatz umsetzen möchten und frei sein möchten noch für andere Formate. Das war also der erste praktisch für unser Haus produzierte Longrunner.
Der sich jetzt auch wieder lohnt, also auch wer es vielleicht schon gesehen hat, soweit ich weiß, dass die verändern das oder aktualisieren das ja auch.
Es wird ständig überarbeitet inhaltlich, weil Köln sich auch ständig verändert. Gute Sachen werden bleiben nicht so gut, schlechte werden schlechter, neue Sachen werden gut, die vorher nicht gut waren. Also das wird man da immer wiederfinden. Es sind auch neue Starbesetzungen dabei. Das heißt, eine Rolle wird immer wechselnd von einem Promi belegt, das ist Jürgen Becker, Mirja Böß, Henning Krautmacher, um nur ein paar zu nennen. Informationen finden Sie auf unserer Homepage.
Genau.
www.volksbühne.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken.
Auf jeden Fall. So. Es lohnt sich.
Jetzt würde ich gerne, weil wir schon mehrfach über Milowitsch-Theater gesprochen haben, über ein Projekt sprechen am Ende, was auch ganz klar mit Milowitsch zu tun hat. Vielleicht, das wird ja jetzt auch zum Herbst im Theater kommen. Was ist das, Milowitsch?
Ja, auch hier fühlen wir uns sehr dem Erbe verpflichtet. Und seit Jahren liegt eine Idee in der Schublade, dass man in diesem Haus noch immer als Milowitsch-Theater, ehemaliges Milowitsch-Theater oder Volksbühne am Rudolfplatz bezeichnet, wie auch immer, ein Stück produziert zum Thema Willi Milowitsch. Da wir vorhin schon angedeutet, nicht selber Theater produzieren, waren wir aber sehr stark in diese Idee verliebt, haben uns das produzierende Theater im Bauturm dazu genommen.
Auf der anderen Straßenseite.
Auf der anderen Straßenseite und haben 2 Jahre lang ein Stück zu Willi Milowitsch entwickelt. In diesem abendfüllendes Programm. Es beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Wirken und mit dem Mensch Willy Milovic, so wie man ihn auf der Bühne gesehen hat, so wie man ihn auch im Fernsehen kennt. Er hat ja nun wirklich deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Das Haus war übrigens 1953 das erste Haus, aus dem es eine Live-Übertragung eines Theaterstücks gab. Also es ist alles voller Geschichte. Das wird da abgebildet in diesem Theaterstück. Aber es wird auch, ich will nicht sagen dunklen Seiten, es wird auch die unbekannten Seiten des Willy Milovic sein,
Mensch.
Der Mensch. Und wenn ein Mensch so ein Theater prägt, auch als Künstler, dann hat er auch Ecken und Kanten. Und dafür wollen, werden und dürfen wir nicht die Augen verschließen. Das ist der Hintergrund dieses Stücks. Hat am 27. September Premiere bei uns. Es nimmt sich so gut an, dass wir schon über neue Termine in 26 und 27 nachdenken.
Und was man vielleicht auch noch sagen sollte, ihr habt ja von Anfang an sehr engen Kontakt zur Familie gehalten. Das heißt also auch die Gespräche der Menschen, die das umsetzen mit der Familie, sind ja alle, soweit ich weiß, hervorragend gelaufen. Die sind alle mit einbezogen. Also auch da, wenn du sagst, den Menschen Milovic, da muss man natürlich auch mit seinen Kindern oder mit den noch Lebenden reden.
Ja.
Wir wollen ja keinen Menschen vom Sockel holen, aber man muss eben halt auch das alles, was da ihn ausmacht,
also
was ihn auch dazu gebracht hat.
Das gute Verhältnis zur Familie Milovic war von vornherein schon beim Übergang von Volkstheater Milovic zu Volksbühne am Rudolfplatz vorhanden. Das war absolut partnerschaftlich, ergebnisorientiert, wunderbar. Dann ist Peter Milovic, nachdem wir das Theater übernommen haben, 2-3 Mal mit dem Ohne-Sorg-Theater im Gastspiel hier gewesen, als völlig befreiter, hervorragender Schauspieler. Ich glaube, man hat ihm immer gemerkt, dass er auch die Last des Unternehmers, des Theaterleiters und das der Familie nicht leicht zu tragen hat. Und es war immer gut. Und hier für diese Produktion sind wir sehr intensiv mit der Familie im Austausch gewesen, haben das, was wir machen wollen, vorgestellt und mussten es auch juristisch genehmigen lassen.
Ja,
nicht, dass wir hinterher irgendwie die Überraschung erleben, einstweilige Verfügung und so. Es ist alles ganz sauber und wir dürfen sehr gespannt sein, vor allem das Publikum. Ich kenne ja ein bisschen was da auf uns zukommen wird.
Ja, Axel, wir haben jetzt in den letzten Minuten oder halben Stunde haben wir über vieles gesprochen, über das Theater, was mir auch wichtig war, dass das die Menschen mal hören von dir. Ich kenne dich jetzt ungefähr 10 Jahre, auch als Mensch, und ich, also auch in diesem Gespräch spürt man, du brennst für die Kultur, du brennst für dieses Haus, und ich glaube, wir haben dir in Köln eine Menge zu verdanken, dass du diese Krisen und diese ganzen Chancen, die du da aufgenommen hast, auch umgesetzt hast mit anderen zusammen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieses Haus sich so weiterentwickelt und dass wir noch hoffentlich lange mit dir da was zusammen machen können. Zum Abschluss eines solchen Gesprächs frage ich meine Gäste immer, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die nächste Zeit oder was würdest du dir, das kann auch der private Bereich sein, das ist völlig egal, aber was würdest du dir wünschen, was sich so noch umsetzen müsste?
Ich glaube, heutzutage beantwortet jeder diese Frage mit, wir wollen Frieden haben.
Okay, ja.
Das ist, glaube ich, jetzt nicht, was man von mir erwartet, weil es selbstverständlich ist, dass wir das haben möchten. Ich glaube, ich habe einen ganz kleinen Wunsch, der aber auch ins Große übergeht. Ich wünsche mir, dass es unseren Kindern gut geht. Dann wird es unserer Familie gut gehen. Dann wird es auch unserer Gesellschaft gut gehen. Dann wird es auch den Kölnern gut gehen. Dann wird es auch unserem Theater gut gehen. Und dann wird es auch weitergehen mit der Kultur. Und einen Wunsch habe ich noch, wenn ich den noch zum Ausdruck bringen kann. Du hattest schon gesagt, wir haben 2015 das Theater übernommen. Wenn man jetzt 10 Jahre draufrechnet, 2025, 10-jähriges Jubiläum. Und wir haben uns das hehre Ziel gesetzt, in diesem Jubiläumsjahr ein großes Projekt zu verwirklichen, was wir immer vor uns hergeschoben haben, aber jetzt ist es reif. Wir möchten im Jubiläumsjahr das gesamte Theater mit neuen Stühlen, ein neues Gestühl, 400 Stühle. Wir sind, ich glaube, es ist zwischen uns so selbstverständlich, dass wir es hier gar nicht mehr gesagt haben. Wir sind weder von der Stadt Köln, noch vom Land NRW, noch von irgendwelchen Stiftungen gefördert. Das ist kein Beschweren, das ist einfach nur eine Tatsache.
Ja.
Und trotzdem möchten wir es schaffen, in diesem Jahr ein neues Gestühl zu ermöglichen. Die Kosten liegen ungefähr bei 180.000. Und jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin, die sagt so, da möchte ich was spenden. Jede Spende ist willkommen. Gehen Sie auf unsere Homepage, da finden Sie alle Informationen für eine Spende.
Danke, Axel. Das fand ich war ein gutes und wichtiges und richtiges Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute hier warst und dass wir über diese ganzen Sachen reden konnten.
Danke nochmal für die Einladung, Andreas. Bitte.